raus!
So, Favre auch. Favre auch.
So, das war Fußball MML. Schöne Woche.
Ich finde es gut, wenn einfach die wichtigsten Dinge am Anfang schon mal kurz und knapp zusammengefasst werden.
Ja.
Ja, bei Dortmund werden die wichtigsten Dinge auch zusammengepasst. Bringt nur nichts. Geht nicht nach vorne, geht nur nach hinten und zur Seite. Ah, Wahnsinn.
Ja.
Axel Witzel, ne? 100% Pässe angekommen, aber irgendwie eher so in Großmanier, alles zur Seite und nach hinten gespielt.
Ja, so kann man das auch machen, ne? Für die Statistik ist das auf jeden Fall gut.
Es ist auf jeden Fall der Evergreen der Bundesliga gegen kompakte, tiefstehende Mannschaften, die ein bisschen körperlich spielen. Reißt der BVB auch in dieser Saison nichts, meine Damen und Herren.
Laut dem Kicker ist ja der FC Augsburg, sind ja die Hamadis der Bundesliga, die haben ja am Rande der Legalität operiert.
Fandet ihr das wirklich? Das hat irgendwie.
Das stand im Kicker.
Ach so.
Scheiße.
Dann.
Ja, aber Borussia Dortmund auf jeden Fall jung und naiv, wenn die weiter so spielen, stellen die demnächst die Fragen bei der Bundespressekonferenz.
Ich sehe. Aber hast du da deinen Zettel, wo jetzt irgendwie die ersten 8 Gags ab... Das ist ja nicht passen, ey. Die Folge ist
gerade mal 2 Minuten. Ja, der hat einen Zettel, Micky Beisenherz.
Ja.
Ich habe auch einen Zettel.
Favre hat auch einen Zettel gehabt. Und was hat's gebracht? Nix. Ne?
Zettel, Favre.
Zettel.
Geben wir dir die Gelegenheit wieder für sinnloses Filmwissen. War das nicht einer deiner Lieblingsfilme, Micky Beisenherz?
Oh Gott, Zettel, ne? Ja, das den muss ich mal wieder gucken, weil der ja wirklich so beschissen ist. Unfassbar. Ach, ja.
Wir waren
hat uns Pit Gottschalk bei Sport 1 übrigens mit Thomas Gottschalk verglichen, ne? Weil auf Twitter jemand, ich komme nur drauf, Zettel, Thomas Gottschalk, da passiert immer was bei mir. Da schrieb doch jemand, ey, der Doppelpass wäre noch besser, wenn man Thomas Helmer durch Mike Nöcker ersetzen würde und den Rest durch Micky Beisenherz und Lukas Vogel. Und dann schrieb Pit Gottschalk, ja, und Thomas Gottschalk auch noch als Gast, oder was?
Da ist mir, als ich das gelesen habe, ist mir vor Schreck die Menstruationstasse aus der Hand gefallen.
Das ist der einzige Cup, den die Bayern noch nicht gewonnen haben.
Mann, ey.
Es ist aber der gute alte Herrenwitz, er ist aus dem Doppelpass nicht rauszukriegen.
Wobei man sagen muss, dass man, wobei man ja Guido Schäfer insofern ein wenig entschuldigen muss, als er ja öffentlich, also wir müssen ihn, oder weil er sich selber ja auch entschuldigt, hat gesagt, ein selten dämlicher Vergleich. Das, was er da über die Mainzer Spieler gesagt hat, war jetzt auch etwas unglücklich, weil es dann doch den Verdacht nahelegte, dass sofern man nicht irgendwie Bio-Deutscher ist und in Pforzheim geboren ist, dass man da in die Gesellschaft im Zweifel in die Fußballerische kaum zu integrieren ist. Das hätte er vielleicht auch etwas klarer formulieren können, aber ansonsten ist das ja ein erfrischender Gast, um es mal so zu sagen.
Also A dachte ich ja lange, es wäre Markus Krebs ohne Brille.
Ja.
Dann, ich konnte nichts damit anfangen, aber man kann auch einfach auf transfermarkt.de gehen oder fußball.de oder sonst wie und guckt sich mal den Kader der Mainzer an. Die haben im Moment 31 Spieler unter Vertrag.
Ja.
Und davon haben 14 einen deutschen Pass. So, also ist jetzt auch gar nicht so, als wäre da Energie Cottbus unterwegs.
Woher wusste ich, dass innerhalb der nächsten Sekunden der Begriff Energie Cottbus klar?
Das ist ja die Ede Geier Vergleichsgröße.
Ja.
Aber man muss halt auch sagen, er hat ja dann auch gesagt, Mensch, und dann haben die so viele Franzosen. Und dann habe ich direkt natürlich was vorbereitet und habe angelehnt an das Fiasko von Neisner und sowieso die Haltung des Arbeitskampfes in Frankreich, das ja laut Handelsblatt ist ja der Arbeitskampf tief verwurzelt in der französischen Gesellschaft. Also habe ich gedacht, na klar, wenn du so viele Franzosen holst, musst du dich nicht wundern, dass die dann streiken.
So, sehr
eigentlich
gut.
Eigentlich ein super Gag, habe dann aber nochmal nachgezählt, die haben 2 Franzosen.
Also sind die streikenden Gelbwesten dann doch eher die vom Westfalenstadion?
Ja, ich wollte schon irgendwie so, weißt du, die Dortmunder, die Gelbwespen, so irgendwie, aber dann das funktioniert alles nicht, wenn am Ende da 2 Franzosen im Kader sind. Das gibt alles keinen Sinn.
Ja, das stimmt.
Recht herrche.
Ja. So, Freunde, wir machen kurz Werbung.
Ja.
Oh. Ich bin ja kurz für 8 Minuten draußen.
Ja.
So, und zwar begrüßen wir einen neuen Partner. Wir sind quasi nominiert, wenn man das so sagen möchte. Wir begrüßen einen neuen Partner. Und zwar den neuen Streaming-Service Disney Plus.
Oh.
Da ist alles drin, was.
Applaus! Das wird so schön jetzt.
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, alles, was du liebst, an einem Ort, heißt Disney Plus.
Ja.
Und unser alter Freund Stephen Gätchen
ja.
hat dort beispielsweise auch eine Sendung, die heißt Kino und Couch. Und das ist quasi diese Woche eine ganz besondere Art der Podcast-Werbung. Wir sind nämlich nominiert, und zwar nominiert Steven. Andere Podcaster stellt denen eine Frage und die müssen wir dann beantworten.
Ja.
Und in dieser Woche sind wir eben dran.
Ja.
Und deswegen begrüßen wir an dieser Stelle mal direkt Steven Gätjen.
Und wir kommen jetzt zu meiner Nominierung. Nominiert werden in dieser Woche Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang mit ihrem Podcast Fußball MML. Und denen stelle ich die folgende Frage. Moinsen Jungs, welchen Sidekick hättet ihr denn gerne beim nächsten Kick auf dem Bolzplatz in eurem Team? Ich bin gespannt.
Wenn Team auch die Vorstandsebene inkludiert, dann bin ich auf jeden Fall ganz klar für Tony Stark, Iron Man, weil der natürlich einfach so viel Geld hat, den ganzen Arschlöcher rauszuschmeißen und eine vernünftige Mannschaft zu kaufen. Was nach dem Augsburg-Spiel ja wohl auch mehr als angebracht wäre.
So, so. Was mit dir, Lukas?
Ich habe mir als Antwort auf diese Frage nochmal den schönsten Simpsons- und Fußballausschnitt aller Zeiten anguckt. Es gibt einmal wird nämlich in den Simpsons Soccer gespielt.
Ja.
Und es ist großartig. Es spielt Mexiko gegen Portugal
Ariaga
um einen inoffiziellen Weltmeistertitel. Und Kent Brockman kommentiert.
Ja.
In die Mitte, nach vorne. In die Mitte, nach vorne, in die Mitte. Und neben ihm ist der mexikanische Kommentatorkollege, der sich überschlägt.
Ja.
Und Kent Brockman kann nichts damit anfangen. Deswegen ist Kent Brockman auf jeden Fall der Typ, der ein bisschen den Puls runterdimmt.
Ja, ist richtig.
Und im Anschluss an dieses Spiel kommt es ja dann zu diesen Riots in Springfield, weil alle Fußball so sehr hassen. Es ist wirklich eine großartige Folge. Aber auf jeden Fall Kent Brockman wäre, oder Troy McClure, der kommt nämlich immer wieder. Ja. Der ist wie Peter Neururer. Troy McClure ist meine Antwort.
Troy McClure? Okay.
Ja.
Ja.
Wir hatten Mr. Burns von den Simpsons. Hätte mich jetzt gewundert. Die Simpsons waren ja fast dabei auf jeden Fall.
Ausgezeichnet.
Ja, so.
Ja, Troy McClure ist doch.
Sie kennen mich
aus Filmen wie.
Jetzt hast du Lukas natürlich sehr böse gemacht.
Ja,
ist klar,
das macht nichts. Und da mir jetzt hin und wieder auch ausschweifender Alkoholismus vorgeworfen wird.
Ja, du hast das gerade eindrucksvoll widerlegt, Mike. Du bist ein Kandidat fürs Sommerhaus der Stars, wenn
so,
du mich fragst.
So, auf jeden Fall. Bin ich für Captain Jack Sparrow, auf jeden Fall. So.
Aber Ozan Kabak ist doch ein ganz klarer Kandidat fürs Sommerhaus der Stars. Wer so gut rotzen kann,
stimmt.
Der qualifiziert sich doch mindestens für die erste Folge der nächsten Staffel. Der kann dann mit, wie heißt die nochmal?
Ja, mit Georgina Fleur.
Georgina, ja.
Ja.
Also ihr seht auf jeden Fall, das Sommerhaus der Stars ist nicht dabei, aber ansonsten Star Wars.
Aber am wichtigsten ist, die haben alle Simpsons-Folgen.
So.
Unter anderem auch Lisa als Vegetarier.
Und das Ganze für sechs...
Keine Freunde mit Salat? Man findet keine Freunde mit Salat? Man findet keine Freunde mit Salat?
Ich werde 2 Millionen an das Waisenhaus spenden.
Könnt ihr euch jetzt wieder sammeln? Könnt ihr euch bitte wieder sammeln?
Ja, okay.
6,99 im Monat seid ihr dabei, disneyplus.com.
Das mache ich.
Oder?
Ja, ich habe eine 5-jährige Tochter. Das verschafft mir so viele ruhige Tage, das glaubst du gar nicht.
Wollen wir anfangen?
Ja.
Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur 10. Folge der neuen Saison 2021. Hier ist Fußball MML, der Podcast von Micky Beisenherz mit Micky Beisenherz.
Der eine Podcast von Micky Beisenherz. Ja, richtig. Ja. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Und hier ist der Mullan aus Hamburg. Hier ist Mike Nöcker.
Und ich wollte eigentlich den Witz weiterziehen und auch in Berlin begrüßen wir
den Neffen von Uli Hoeneß.
Auch in Berlin begrüßen wir Micky Beisenherz, wollte ich sagen. In Wirklichkeit ist es natürlich Lukas Vogelsang.
Guten Tag.
Guten Tag. So, apropos Familienfehde.
Ja,
ne?
Bitte.
Sie haben eine neue Nachricht. Sonntag, 19.13 Uhr.
Mein lieber Sebastian. Ich hatte dich schon auf dem Schoß, da warst du noch ganz klein. Da habe ich dich gestreichelt und habe dir gesagt, dass du irgendwann auch mal ein großer werden kannst. Und dann beißt du in die Hand, die dich füttert. Ich habe dir Hanuta geschenkt. Und Duplo. Und auch ein Banjo habe ich dir auch. Nee, das habe ich selber gegeben. Aber ist egal. Und am zweiten Spiel, ich
So, und halt so weiter und so. Ich habe jetzt keine Lust auf Höhe. Aber das ist, man merkt richtig, wie scharf darauf alle Sportredakteure waren, jetzt endlich die Schlagzeile schreiben zu können. Hoeneß blamiert die Bayern. Ist ja in der Regel immer in einem anderen Kontext geschehen. Alle, aber unisono, wirklich alle. Hoeneß blamiert die Bayern.
Der wurde auch direkt angeklagt wegen Schröder-Hinterziehung.
So, aber das Problem bei der ganzen Sache ist ja, was ich emotional habe, ist, Hoffenheim schlägt die Bayern 4-1 und es ist mir nahezu scheißegal. Weil einfach durch die langen Jahre zuvor und auch durch den Beginn dieser Bundesliga-Saison natürlich nachhaltig geprägt, vor allen Dingen durch das Auftreten der Dortmunder, ist mir schon sogar die Lust an hohen Bayern-Niederlagen vergangen. Weil das Gefühl ist, das war ja in den letzten Jahren immer so, wenn die Bayern stolpern, dann fliegen die anderen auf die Fresse. So, jetzt machen sie es halt schon prophylaktisch. Das heißt, die Dortmunder spielen, oh, am Wochenende könnten die Bayern eventuell verlieren. Die sind auch noch nicht so gut drauf. Komm, da verlieren wir sicherheitshalber schon mal gegen Augsburg. Das heißt, der Glaube daran, dass ein Bayern-Ausrutscher in irgendeiner Art und Weise von den anderen genutzt werden könnte, ist bei mir 0,0 vorhanden. Ich weiß einfach, ja gut, okay, jetzt sind die Bayern halt eben auch mit einer frühen Niederlage in die Saison gegangen. So what? Was ich sagen muss, das Spiel, das, was ich gesehen habe, der Hoffenheimer war toll. Das war richtig toller Fußball. Dem Vernehmen nach haben auch die Bayern jetzt nicht katastrophal gespielt, oder? Liege ich da falsch? Ich habe gehört, es war ein gutes Spiel. Dazu gehören ja in der Regel immer zwei. Ich habe ja nur diverse Szenen gesehen.
Es war ein offener Schlagabtausch.
So.
Es war Promi-Boxen.
So ein bisschen.
In Sinsheim.
Ja, ja, nur, dass man halt ein paar Leute kannte. Ne? So. Aber es ist so, also. Es gibt noch so ein leichtes Glimmen, noch so ein Zucken, so weil das emotionale Muskelgedächtnis ab und zu noch schwache Signale sendet, so haha, die Bayern haben verloren. Aber das ist es dann auch. Also
du machst mir Sorgen, Micky.
Ja, ich bin gebrochener Mann.
Ja.
Bin gebrochener Mann. Ja.
Also du freust dich nicht mehr über eine Niederlage der Bayern. Ich glaube, weil
ich freue mich schon, aber ich freue mich als singulären Event. Aber es bleibt nichts hängen. Es glimmt keine Hoffnung. Also als Dortmund-Fan, der ich ja immer noch bin,
Stand jetzt, ja.
Erwächst daraus keine Hoffnung, dass das für diese Saison bedeuten kann, dass die Dortmunder irgendwie an denen vorbeiziehen oder dass die Bayern jetzt dauerhaft durchhängen und die Dortmunder dann wieder 9 Punkte ansparen, die sie dann am Ende der Hinrunde vor denen sind. Nichts dergleichen fühle ich. Und das Problem ist, die anderen Mannschaften haben ja jetzt in der Früh, also die Mitkonkurrenten um den Titel, haben ja ihrerseits ja auch schon früh, also jetzt sehr früh dafür gesorgt, dass sie ihrerseits auch nicht willens sind, jetzt schon so viel Polster aufzubauen oder Schritt zu halten, dass das in dieser Saison in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen könnte, dass die Bayern die Punkte, die da liegen bleiben, bitter bereuen könnten.
Wusstet ihr eigentlich, was der SC Verl und die TSG 1899 Hoffenheim gemeinsam haben?
Das Gründungsjahr? Keine Ahnung.
Beide haben an diesem Wochenende mit 3 Toren Unterschied gegen die Bayern gewonnen.
Seit du diese Sendung in Sport 1 hast, bist du richtig gut vorbereitet. Es ist sehr gut, es tut dir sehr gut, Mike.
Heute Abend wieder, 22 Uhr.
So, sehr gut.
Es war ein klassischer Bayern-Spieltag, nur dass die Bayern darauf keinen Bock hatten. Also das muss man einfach sagen. Also mit dem Unentschieden von Leipzig und Leverkusen, mit der absehbaren Niederlage von Borussia Dortmund gegen körperliche Augsburger, muss man sagen. Aber wenn dann eben Hoffenheim gewinnt, ich bin ja da progressiver. Ich sage, Hoffenheim Erster, Augsburg Zweiter. Von mir aus kannst du die Saison jetzt abpfeifen.
Tja,
was willst du machen? Aber der Witz ist, ich bin so hin und her gerissen, weil ich dachte, ach Mist, also beziehungsweise es waren ja die Headlines am Abend überall und auch auf Twitter und so. Die Saison ist vorbei, die Bayern sind Meister nach der Niederlage von Dortmund. Und dann hat man aber gesehen, dass es durchaus auch Probleme geben kann, die Hansi Flick ja auch schon vor einer Woche angemerkt hatte. A, Schalke ist nicht der Maßstab. B, du kannst nicht mit 16 Spielern und Croissants in die Saison gehen.
Ja.
So, und das ist einfach, das ist die Wahrheit. Die Bayern müssen an 3-4 Positionen noch nachlegen, damit da überhaupt ein zweiter Anzug ist, der passen kann. Im Moment ist es so wie in so schlechten 80er-Jahre-Filmen, wo einer dann so eine Weste aus einem Anzugjackett, das ist der zweite Anzug, da gucken so die Arme raus. Die Arme sind nackt, du hast so eine Art Weste, das ist der zweite Anzug der Bayern und der passt halt noch nicht ganz. Also du, einen Zirkzee, das ist auch normal, kann kein Lewandowski ersetzen. Und andere Spieler, wenn du dann eben in den Rhythmus kommst mit Samstag Bundesliga, Mittwoch Europapokal, das war ja eine Simulation jetzt mit dem Europa auf europäischen Supercup unter der Woche. Das, ich weiß nicht, ob du das durchhalten kannst, vor allen Dingen nach der kurzen Pause. Also wie lang ist das Finale in Lissabon her? Gefühlt 10 Tage.
Ja.
Und irgendwann, und sie sind halt müde, nur Hansi Flick hatte gesagt, Müdigkeit lässt er nicht gelten, aber es ist ja trotzdem da. Wie oft willst du das hintereinander machen? Dann brauchst du eben auch mal eine Pause. Deswegen würde ich mal noch einmal die unter der Woche besprochene Personalie hier noch mal einwerfen. Ich wollte das schon im letzten Podcast tun. Ich finde ja die Idee Mario Götze überhaupt nicht schlecht, weil du brauchst ein Backup für die 8 oder die 10,
ja,
den du reinwerfen kannst, wo du weißt, der konnte mal Fußball spielen. Und vielleicht kann er das unter Hansi Flick auch. Also wenn Thomas Müller müde wird, und der ist über 30, irgendwann ist der auch mal müde in dem Rhythmus, dann brauchst du doch für diese Position einen annähernd adäquaten Ersatz. Also warum nicht Mario Götze?
Ja, man schmunzelt, wenn man hört, dass Götze womöglich wieder zurück zu den Bayern kommt. Aber wenn man sich intensiver mit der Idee befasst, ist er auf der Position, wo es jetzt auch nicht darum geht, mit unglaublicher Schnelligkeit zu überzeugen. Sehe ich das jetzt auch nicht als so verwegen und kühne These an. Ich glaube, es geht da in erster Linie natürlich dann um Finanzielles, weil der FC Bayern wohl kaum bereit sein wird, da jetzt ganz tief in die Tasche zu greifen und dem jetzt Alaba-eske Gehälter zu zahlen. Wobei, das sind sie bei Alaba ja auch nicht, von daher. Aber an sich, klar, warum nicht? Genau. Und die große Gefahr der Überspielung ist natürlich gegeben. Also das heißt, das, was wir jetzt als große Chance sehen, dass der FC Bayern vielleicht nicht wie das heiße Messer durch die Butter geht, ist natürlich eigentlich fast schon ein erschütterndes Signum der aktuellen Fußballzeit, nämlich dass die Spieler jetzt durch den Spielplan und den Terminkalender geballert werden, dass uns das als Menschenfreunde ja eigentlich gar nicht recht sein kann. Also wir profitieren natürlich als Fans anderer Vereine davon, aber gut ist das alles nicht, dieser eng getaktete Spielplan. Und das Finale ist jetzt tatsächlich gerade mal, ja, jetzt sind es fast 5 Wochen her oder ziemlich genau 5 Wochen her, aber das ist ja natürlich nix. So, tja.
Die Frage ist ja, wie den Bayern das passieren konnte. Also zugegebenermaßen ist das jetzt eine Frage, die ich stelle bei einem noch offenen Transferfenster. Das heißt, in den nächsten 7 Tagen kann sich natürlich noch einiges ändern. Aber ja, ganz grundsätzlich in der Situation zu sein, nur 16 Spieler zu haben und das Gefühl zu haben, dass der Kader, Klammer auf, hätten sie doch erst nächstes Wochenende verloren, Klammer zu, wäre vielleicht gut gewesen auch, ja, für die Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz, also die Frage darf ja gestellt werden, warum die Bayern so kurz vor Toreschluss in dieser Situation sind.
Ja,
na, weil es ein extrem anstrengender Transfermarkt ist, weil das hatte Simon Rolfes, glaube ich, der ja Gast im Doppelpass war, dort auch gesagt. Der hat gesagt, gefühlt ist der Transfermarkt offen seit 5-6 Monaten. Das gibt es sonst gar nicht. Aber gleichzeitig machen halt alle dicht, weil niemand will verkaufen, weil er ja überhaupt nicht weiß, ob er Ersatz bekommt. Also wir haben ja letzte Woche über Milot Rashica gesprochen. Wenn die Bremer den jetzt noch verkaufen, wie willst du annähernd adäquaten Ersatz oder überhaupt Ersatz in einer Woche bekommen? Das ist unmöglich. Selbes Problem bei Hertha BSC. Die müssten auch noch 3-4 Spieler holen. Ich war ja im Stadion am Freitagabend. Hertha BSC muss, das sage ich auch seit 3-4 Wochen, muss ja noch 3-4 Spieler holen. Einfach damit du auch Möglichkeiten hast und damit nicht Matthew Lecky eingewechselt wird. Und das gilt ja für die Bayern auch. Wir haben da auch vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Nur es ist extrem schwer. Wenn du Perisic eigentlich halten willst, aber dessen Gehalt nicht zahlen kannst, weil der in Italien mehr Geld verdient, ja, dann hast du ein Problem, weil dir fehlt einfach ein anderer Flügelspieler. Wenn du Serginho Dest eigentlich schon sicher hast, der geht aber lieber zum FC Barcelona, weil da jetzt Koeman Trainer ist, dann ist das auch eine Erzählung. Und da haben die Bayern dann einfach sehr irdische Probleme. Und sie sind mit den ersten 11 oder ersten 14 im Moment die beste Mannschaft der Welt. Nur diese 14 werden nicht 54 Spiele machen können.
Ja, Übrigens, Alaba, daran siehst du halt eben auch, wie die Stimmung sich dann schnell wandelt. Alaba war gestern bei Twitter, gab es einen eigenen Hashtag, Alaba, weil die Fans oder Nicht-Fans des FC Bayern also ihren ganzen Hass ausgekübelt haben über Alaba, der nun auch schon bessere Spiele hatte. Und daran siehst du halt eben auch, dass also das Gehalt und das geforderte Gehalt da natürlich dann sehr stark ausschlaggebend für die Stimmung sind. Denn mit dem Wissen, dass Alaba gerne 25 Millionen pro Jahr hätte, haben die Fans natürlich dann sich voll auf Alaba konzentriert und diese Minderleistung von ihm und das Spannungsfeld zwischen dem Verhalten oder der Leistung auf dem Platz und der geforderten Summen, das sorgte dann dafür, nennen wir sie Fans, dann auch teilweise sehr unverhältnismäßig sich über Alaba geäußert
haben. Wobei, da würde ich gerne mal wissen, was wirklich die richtigen Zahlen sind, die im Moment gerade im Umlauf sind. Also, ja. Ich kann mir das ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen, dass der Berater von Lewandowski, der auch der Berater von Alaba ist, dann so vermessen ist, dass er...
Ist das der gleiche?
Ja, also meines Wissens ist das der gleiche.
Unverzüglich sofort.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der genau die gleichen Zahlen da aufgerufen hat. Aber who knows.
Aber da siehst du auch, wie Schlagzeilen unter die Schlagzeilen der letzten Wochen eben auch das subjektive Empfinden beeinflussen. Weil er laut Kickernote, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, da ist er zusammen mit Boateng, die haben eine 4 beide bekommen, ist auch nicht weltbewegend, haben eine 4 bekommen und sind damit laut Kickernot in der Mannschaft der drittbeste Spieler gewesen. Also Kimmich hat noch eine 3, Manuel Neuer eine 2,5 und der Rest hat 4,5 und schlechter bekommen. Das heißt, David Alaba war unter den Blinden noch der klassische Einäugige. Ja. Aber natürlich, wenn du mit dieser Vorgeschichte, wenn du mit diesem Rucksack ins Spiel gehst und dieser Rucksack ist eben kein Fallschirm, dann hast du eben keine Chance gegen die Schlagzeilen. Das ist ja. Und wenn sich das dann so kapriziert auf einen Spieler, dann hat der FC Bayern auch ein hausgemachtes Problem. Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Die gewinnen nächste Woche 6-0 gegen Hertha.
So.
Und dann redet darüber niemand mehr. Und wer soll denn, und da sind wir, glaube ich, und das ist der Kreis des Ganzen, wer soll denn bitte den Bayern gefährlich werden? Wer springt denn in die Lücke, die sich da jetzt wieder auftut? Dortmund nicht, Gladbach nicht, Leipzig nicht. Ja, wer denn? Ja. Und Augsburg und Hoffenheim. Also Hoffenheim übrigens dazu kann man ja gleich noch mal was sagen, rein von dem, wie die in den letzten Jahren eingekauft haben. Aber Hoffenheim natürlich eine Momentaufnahme, noch mehr Augsburg, die das erste Mal, glaube ich, in ihrer Bundesliga-Geschichte mit 2 Siegen gestartet sind. Unter Heiko Herrlich, den wir ja schon losgeworden sind letzte Saison, muss man ja auch mal sagen. Aber die natürlich das alles richtig gemacht haben in den ersten beiden Spielen. Die machen, was sie können, die Augsburger. Die verteidigen hart, lauern auf Konter. Und sie haben natürlich, sagen wir auch nicht vergessen, eigentlich war klar, dass sie gegen Borussia Dortmund gewinnen, weil sie Daniel Caligiuri haben. Also wenn einer weiß, wie man Borussia Dortmund schlägt, dann der Ex-Schalker.
Das ist, aber ist schon bereit für Caligiuri?
Knalli-Juri! Ja, natürlich. Und Knall-Maric.
Knall-Maric! So. Ja, unter Alaba, der Einbeinige unter den Blinden.
Aber Kramaric jetzt wirklich, glaube ich, und da kann man mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, in den letzten 4 Spielen für Hoffenheim 11 Tore in der Bundesliga.
Knackt 4 gegen Dortmund. Ich wollte gerade fragen, ob er was knackt.
Natürlich knackt er den Gerd Müller-Rekord. Knackt er den Serge Gnabry-Rekord. So. Das ist ja die Entscheidung. Das wird ja weitergehen. Wie haben wir das mal genannt? Linealmeister? Nee, wie hieß das?
Was?
Könnt ihr euch noch erinnern? Das immer, wie hieß denn? Das hat Mike doch mal erzählt. Vor ganz langer Zeit. Der sozusagen immer der den amtierenden Meister schlägt und dann schlägt derjenige jenen, der den Meister geschlagen hat. Dann ist man immer, der ist sozusagen der amtierende Meister virtuell. Das hast du doch mal erzählt, Mike. Das heißt Linealmeister oder sowas.
Mike, das hast du doch erzählt.
Nein!
Ich habe das erzählt.
Ey, dazu, apropos, da muss ich ganz kurz einsichten in den MML-Maschinenraum. Da muss ich mal ganz kurz was sagen. Da muss ich mal eine Riesenlanze brechen für meinen Freund Mike Nöcker. Ja?
Ja.
Dieser Mann, der hier die Werbung schultert, der immer da ist für uns, der diese Sendung zusammenhält, ja, der hat vor kurzem für unseren Partner DB, für die DB Mobil,
ja,
einen Text geschrieben. Stimmt. Bei Micky, du hattest weder Zeit noch Lust, ich hatte weder Lust noch Zeit. Also hat Mike sich hingesetzt, hat einen fantastischen Text geschrieben, wie denn dieser Podcast zustande kommt.
Ja,
was passiert, wenn man die DB-Mobil jetzt aufschlägt? Da steht Micky Beisenherz Doppelpunkt und dann ist da Mikes Text, der auch noch in die Ich-Form von Micky Beisenherz umgeschrieben wurde.
Ja,
aber diesen Text hat, das ist wie bei den Beatles. Ringo Starr schreibt einen Hit und dann schreiben sie trotzdem drauf John Lennon und Paul McCartney. Das geht so nicht, liebe DB-Mobil. Das ist von Mike Nöcker.
Ja, wobei, so. Wobei diese Episode, wenn du gerade bei den Beatles bist, weil ja, ich habe das ja auch gelesen gestern, weil ich da ja auch verlinkt wurde und dachte, ach Mensch, stimmt, die habe ich ja gut.
Geiler
und,
Text.
Geiler Text von mir. Und mir ging das so ein bisschen wie diese Episode, die Quincy Jones irgendwann mal erzählt hat, über Aufnahmen bei den Beatles. Als dann dann Proben hatten im Raum für irgendein Beatles-Album und dann haben sie es eingespielt und die Drums von Ringo Starr klangen fürchterlich. Und dann haben sie gesagt, Ringo, du gehst jetzt mal einen Kaffee trinken. Und dann haben die einen anderen Drummer engagiert. Der hat dann die Drums nochmal neu eingespielt. Und später haben sie sich dann, als dann Ringo und alle wieder da waren, haben sie sich dann die Tonbandaufnahmen angehört und Ringo sagt, ja, klingt doch super. Und dann ist Quincy Jones gesagt, ja, weil du es nicht gespielt hast, so Motherfucker. So, und so ging's mir. Ich bin jetzt der Ringo Starr von MML. Ich bin total begeistert über diese witzigen Aussagen von mir, die Mike aber geschrieben hat.
Und ich bin der Quincy Jones von MML.
Du bist der Quincy Jones.
Gefällt mir aber ganz gut.
Ja, aber nur altersmäßig.
Und ich bin Paul McCartney, weil der nämlich, pass auf, und Paul McCartney kann man auch bei Disney Plus sehen, weil der auf dem Dach des Quickie-Markts zusammen mit Lisa Simpson über ihre Vegetarier-Ambitionen spricht.
Siehste.
Auf dem Dach des Quickie-Markt.
Ja.
Who needs a Quickie-Markt?
Ja. So sieht's nämlich aus.
Ja.
So, zurück zur großen Frage.
Ja.
Ob Knall Maric! den Gerd-Müller-Rekord bricht.
Genau.
Macht er, ne?
Ja, klar.
Nee. Du wolltest noch mal ganz kurz,
ich
Transferpolitik
immer,
von Hoffenheim
ja, ich
noch
die letzte Mal, weil wir doch immer diesen, wir haben doch diesen Running Gag, den wir jetzt auch aufgelöst haben mit Mainz 05. Also die Namen kriegt Micky trotzdem nicht zusammen. Aber es ist ja immer so ein bisschen, es gibt ja so Mannschaften, da weiß man nicht sofort, wer da die Startelf ist.
Ja.
Und bei Hoffenheim geht's mir auch immer so, da fallen mir direkt 5, 6, 7 Spieler ein. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, sag mal, warum gewinnen die denn dann oft genug, dass die eher oben mitspielen am Ende? Da muss man halt gucken, ey, die haben mittlerweile eine wirklich großartige Mannschaft, also mit Dabur, mit Kramaric vorne, denn Dabur haben sie ja auch erst kürzlich geholt. Dann haben die dahinter Samaseko, das darf man auch nicht vergessen, da war lange Borussia Dortmund dran, an dem Sechser aus Mali, bis er dann nach Hoffenheim gegangen ist. Also ich weiß noch, letzte Saison, die Dortmunder lange gesagt, eigentlich wäre das Idealbesetzung für die Sechs bei uns. Mhm. Der ist nach Hoffenheim gegangen, dann haben sie den jungen Geiger, dann den jungen Österreicher Baumgartner. Also das ist alles sehr, sehr durchdacht, glaube ich. Kann natürlich nächsten Spieltag auch direkt einen Dämpfer geben, aber ich guck drauf, rein nur von der Begabung und sehe immer, aha, da hat jemand eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft auf den Platz gestellt. Nicht, weil sie jetzt die Bayern geschlagen haben, sondern, ich meine, die haben am Ende der Saison letztes Jahr oder vor ein paar Monaten noch Dortmund 4-0 in Dortmund geschlagen. Und da ist so, das hat irgendwie Hand und Fuß. Also ich mag so gewisse Spieler bei Hoffenheim sehr gerne, die so in letzter Zeit geholt wurden. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Gute Besserung an Ermin Bicacic an dieser Stelle.
Ja. Wohl, ich habe nur gelesen, ist ja vor dem Bayern-Tor hat er sich ja das Knie verdreht, liegen. Mhm. Die Bayern haben dann weitergespielt, was Joshua Kimmich dieses Traumtor ermöglicht hat. Und man sah Sebastian Hoeneß extrem konsterniert danach. Also es sieht eher so aus, als wenn das was Längeres sein könnte.
Ja.
Wo wir übrigens ganz schnell beim Verschleiß sind. Ne? Also das ist nicht nur ein Bayern-Problem.
Ja.
Wenn dir das bei 2, 3 Spielern passiert und die Taktung ist so hoch, mal gucken, vielleicht wird am Ende auch eine Mannschaft Meister, die keine Doppel- oder Trippelbelastung hat. Also ich werfe hier nochmal Hertha BSC in den Ring. Wir haben absichtlich gegen Braunschweig verloren. aber es kann ja sein. Also ich glaube, dass so durchaus eine Mannschaft dieses Jahr lange oben mitspielen kann, die eben nur den Rhythmus Wochenende, Wochenende hat.
War übrigens eine tolle Szene, ne? Als er vom Platz getragen wurde. Er ist übrigens der erste Gast, der jemals bei Meine Elf aufgetreten ist. Also Ermin, wirklich ein Top-Typ. Aber auch von Hansi Flick in den Arm genommen worden. Also da ging wirklich sozusagen, da zuckte das Stadion gefühlt komplett zusammen.
Ja.
Weil er natürlich irgendwie mittlerweile auch eine der Säulen, der längerfristigen Säulen mittlerweile auch schon von Hoffenheim ist und halt eben Top-Typ. Also gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Übrigens hat Hansi Flick sowieso alles richtig gemacht, ne, fand ich. Also sowohl die Szene als auch die Art und Weise, wie er als erstes erstmal in der Pressekonferenz Sebastian Hoeneß und Hoffenheim gratuliert hat zum Sieg. Das macht er schon alles ziemlich gut, muss man mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Also Kommunikation kann der.
Ja.
Gibt's ja einige im Fußball, die das nicht so können. Grüße nach Mainz an dieser Stelle.
aber was man sagen muss, Sebastian Hoeneß scheint ja auch Taktik zu können. Also jetzt mal der Trainer, um mal über den Trainer von Hoffenheim noch mal ganz kurz zu sprechen, der hat ja direkt nach dem, geiler Fun Fact, der hat ja direkt nach dem Spiel der Bayern gegen Sevilla eine Videokonferenz einberaumt, glaube ich, am nächsten Tag mit der ganzen Mannschaft, gesagt, guck mal, Sevilla hat das lange sehr gut gemacht, wir nehmen das Positive jetzt mal mit aus deren Spiel. Und dann trifft mit Monas Dabur halt noch jemand, den sie gerade aus Sevilla geholt haben. Also das sind so die kleinen Geschichten am Rande, wo ich sage, das passt dann.
Sagt mal, Sebastian Hoeneß, ne? Wäre das nicht einer für Dortmund?
Vor allen Dingen, der arme Mann, ich habe heute gelesen, überall an jeder Ecke lauern Geschichten von und über Julian Nagelsmann. Kann er diese Fußstapfen füllen? Ach du Scheiße, ey. Da musste dann als 38-Jährige die Fußstapfen eines 32-Jährigen. Was ist da los in Hoffenheim? Wie jung ist der Fußball da?
Jo.
Aber so. Absolutes Highlight. Peter Neururer noch mal ganz kurz im Doppelpass hat ja gesagt, er steht nur für Schalke und ersten FC Köln zur Verfügung. Also das ist wie noch mal um die alte Generation noch mal dagegen zu schneiden.
Gott, ey, diese tiefe Sehnsucht in Fußball Deutschland an diesem Wochenende den ultimativen Peter Neururer Gag auch machen zu können. Ne? Also wirklich alle, als es dann hieß auf Schalke sind jetzt wieder Vakanzen da, wobei das auf Schalke Vakanzen da sind. Diesen Eindruck hatte man schon seit den letzten 7-8 Spieltagen. Man hat es nur dem Trauzeugen von Jürgen Klopp nicht mitgeteilt. Aber wirklich alle jetzt, Peter Neururer muss es machen, Peter Neururer muss kommen. Wollen wir denn mal über die Alternativen auf Schalke sprechen? Was denn da so in Frage käme? Das ist doch interessant.
Man muss ja dazu sagen, ne? Also die Geschichten von Schalke, ne? Und das, was da alles wirklich schlecht läuft und an Skandalen gelaufen ist und an Fehlern gemacht worden ist, das passt ja mittlerweile in 5000 Magazine, in über 5000 Magazine,
ja.
Oder wie man bei Readly sagen würde, in eine App.
Das ist ja klasse.
Absolut.
Oder? Ist das absolutely?
Absolutely.
Yeah. Ist das nicht mal ein Übergang in die Werbung unseres heutigen Partners Readly?
Ja.
Kennt ihr alle unter readly.com/mml. Gibt's alles, was man braucht, also damit man sich nicht mehr beim Schleppen den Rücken verrenkt, von führenden Osteopathen empfohlen. readly.com/mml mit Sportbild, mit 442, mit Time Magazine, mit Automotor und Sport, Wohnidee, Enorm, Closer, InTouch. Es ist im Grunde genommen für alles und jeden etwas dabei.
Für allem was dabei.
Für allem was dabei.
Welt am Sonntag und BZ.
Siehste.
Machst du nix?
Machst du überhaupt nix. Kriegt sogar 5 Sterne im App Store. Ist eine der besten Apps, die es überhaupt gibt.
Ja.
Und das Ganze gibt es jetzt 2 Monate zum Preis von 1,99 € zum Testen. Also 2 Monate Readly für 1,99 € unter readly.com/mml. Viel Spaß.
Und bevor wir jetzt weiter über Schalke reden, habe ich euch was mitgebracht. Ja?
Hass, Hass, Hass.
Lieber David Wagner.
Och nö.
Ich mag ihren Namen. Er klingt nach großer Oper, nach deutscher Poesie. Leider konnte sie auch der Name nicht schützen. Die Menschen vergessen zu schnell. Sie sind der Trauzeuge vom Klopp. Sie kennen das Glück. Aber manchmal kommt Pech dazu. Ich kann die Hochzeitsglocken noch hören, bis dass der Tod euch scheidet. Sie sind 18 Spiele lang gestorben. Wenn die Liebe nicht mehr reicht, muss man sich trennen. Wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Der Rudi hätte geweint. Ein Trainer ohne Punkte ist wie ein Ball ohne Luft. Jürgen Klopp hat Zähne wie Klaviertasten. Ihr Lächeln ist tonlos. Jetzt kommt der Steiger. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Also Post an Wagner, ja?
Ja,
genau. Ja. Ach, schön. Ja.
Also die Trainer.
Ja.
Wir bleiben dabei. Schalke, ist das noch Bundesliga oder kann das weg?
Ja, die Antwort gibt sich ja selbst. Also in meiner Aufnahme der gesamten Meldung und der Trainer, die da gehandelt werden, merke ich ja selber, dass ich immer noch von der Großartigkeit des FC Schalke überzeugt bin. Deswegen sind so Ideen wie Rangnick kommt zurück zum FC Schalke, sind für mich sofort irgendwie machen Sinn. So, ergibt Sinn. Du hörst das, ja, Rangnick zurück, klar, der kann da was aufbauen. Und dann wird dir doch immer wieder schmerzlich bewusst, sie haben einfach kein Geld. Sie haben kein Geld. Sie können sich Rangnick nicht leisten. Sie können ihn wahrscheinlich vom Gehalt her nicht bezahlen, aber viel Schlimmer noch, sie können ihm keinen finanziellen Rahmen stecken, in dem er sich so bewegen kann, dass er das Projekt Schalke als zukunftsfähig betrachten würde. Und dann werden andere Namen gehandelt und da merkst du dann plötzlich, ach, da ist Schalke jetzt mittlerweile. Also nichts gegen Manuel Baum oder Gramotzes beispielsweise.
Boah, das habe ich aber lange
aber das sind gehört, halt, den aber Namen. Das sind halt, ja, aber das sind
Dimitrios Gramotzes.
Ja, aber das sind dann genau und da also spätestens Ismael, in dem Moment, wo diese Namen ernsthaft dann gehandelt werden. Dann darf
ich aber noch Ismael kritisieren.
Wo, genau, Ismael, richtig. Spätestens da realisierst du, ach, da sind die jetzt, da befinden die sich, das ist deren Realität. Weil du natürlich vorher ganz andere Namen im Kopf hast und dann merkst du erstmal, ja klar, sicher, du musst die Leute auch bezahlen können. Und die müssen dann auch, also, und die müssen dann auch das Gefühl haben, der FC Schalke kann mir dann auch 2, 3 Wünsche erfüllen. Und da gibt's aber nichts. Da ist nichts. Und das ist, also, ich, bei allem Respekt vor den Trainern und die sind für die Vereine, zu denen sie wechseln, mitunter wahrscheinlich genau die richtigen Leute. Ich glaube aber, dass, Gramotzes, Baum oder Ismael nicht die Trainer sind, die dem FC Schalke in dieser Situation helfen. Wer die Trainer sein könnten, weiß ich nicht. Bei Rangnick könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, als General Manager, aber der wird da schon gesagt haben, Freunde, tut mir leid, aber unter diesen Bedingungen bringt das nichts. Ich wäre fast zum AC Mailand gewechselt und jetzt kommt ihr mir hier irgendwie mit Schalke ohne Geld. Das ist ja, also...
Aber der Markus Krebs vom DSF hatte doch schon gesagt, dass er persönlich in Kontakt steht mit Ralf Rangnick und der hätte ihm direkt ins Ohr geflüstert, dass er das auf keinen Fall macht. Eben weil es eben das große Problem ist, dass man, wie willst du mit nichts was aufbauen? Also die einzige Chance wäre sozusagen, wir reden seit Jahren über die Knappenschmiede und dann packst du diese, dann baust du einen Flipchart auf und malst dann mit Edding die ganze Traumelf der Schalker, sozusagen die verlorenen Söhne. So, die verlorenen Jungs des FC Schalke. Wer hätte alles in diesem Trikot Bundesliga spielen können? Ja. Dann kommst du auf Weltstar-Namen und dann weinen alle. Aber das geht ja weiter. Die Knappenspiele produziert ja weiter Talent. Das heißt, die große Hoffnung wäre, dass du irgendwie jemanden wie Rangnick holst, der auch ein Auge für die Jugend hat. Und dann sagt, pass auf, ich behalte einen Stamm von 10 Spielern aus diesem jetzigen Kader. Ein paar da können ja was. Mhm. Schick alle anderen weg und füll den Rest mit. Ähnlich wie beim VfB Stuttgart unter Magath da. Ich leih mir ein paar junge Spieler aus.
Sehr gut so.
Die jungen Wilden würde dann sagen, pass auf, ich gebe denen hier eine Chance. Wir haben 4, 5 Jungs in der A-Jugend, die haben Bundesliga-Potenzial. Wir versuchen's. Also du kannst ja, also du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du eigentlich nicht weiter sinken kannst. Natürlich hast du extrem viel zu verlieren. Schalke ist ähnlich wie der HSV. Wenn die absteigen, kommen die erstmal wahrscheinlich nicht wieder. So, ja. Das heißt, natürlich kannst du es verlieren, aber du kannst mit der Mannschaft genauso absteigen. Warum nicht dann den Mut besitzen und sagen, ich krempel das um und wir gucken, was passiert und machen einen ehrlichen Kampf, weil dann holst du auch das Publikum zurück, was du im Moment verlierst oder verloren hast.
Das genau. Problem, so wie ich das mitbekommen habe oder gelesen habe, ist die Causa Rangnick ist ja nicht nur das Problem des Geldes, sondern offensichtlich auch der Zuständigkeiten. Ich habe zumindest irgendwo mal gelesen, dass der Sportskamerad Schneider den Wunsch nach Mitspracherecht bei Transfers von Ralf Rangnick brüsk abgelehnt hat, um sein Revier sozusagen abzuklemmen. Ja. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, in Zeiten wie diesen geht Verein über Personalie. Und da hat sich eigentlich jeder zurückzunehmen. Ich kann das verstehen, dass das natürlich unangenehm ist, insbesondere wenn jemand reinkommt, bei dem du im Grunde genommen weißt, also eigentlich, wenn wir hier alle nicht aufpassen, hat der natürlich auch das Potenzial, CEO eines solchen Vereins zu werden. Das ist schwierig, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, wenn das, man muss immer dazu sagen, in solchen Zeiten, weil es wird dann ja auch viel geschrieben, aber wenn das stimmen sollte, ist das natürlich auch eine sehr haarige Position.
Ja, weil Schneider aber, glaube ich, intern auch schon spürt, dass es eh schon langsam dünn wird. Der ist zwar auch noch nicht lange da, aber er gilt ja intern als ein bisschen zu wenig durchsetzungsstark, ein bisschen als zu mild. Und das kann natürlich dann ganz schnell enden, wenn die Option da ist, jemanden wie Ralf Rangnick zu kriegen, an den sich immer die Hoffnung knüpft und die, wie die letzten Jahre ja gezeigt haben, ja auch nicht völlig zu Unrecht, dass da jemand in der Lage ist, strategisch einen Verein aufzubauen und auch noch als Trainer funktioniert. Und wenn du den in Generalunion verpflichten kannst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen da bleiben, sehr gering. Wir hatten das zuletzt, das hat allerdings nicht funktioniert beim VfL Wolfsburg. Ich weiß gar nicht mehr, wer damals Trainer war. Aber plötzlich war über Nacht Dieter Hoeneß als Manager weg. Und der Trainer, ich weiß nicht, ob Steve McLaren war oder wer dann auch mitgegangen wurde zu dem Zeitpunkt. Und am nächsten Tag hieß es, Felix Magath ist zurück. So, das hat in dem Falle nicht funktioniert. Aber wenn die Option da ist, jemanden zu holen, der dir eine radikale Kehrtwende verspricht, also der versucht, in der Schussfahrt zu wenden, dann dann ist das natürlich, dann macht man das auch. Und dann ist für Schneider, der ist dann nur noch ausführendes Organ, aber viel mehr wird es dann auch nicht sein.
Er wird nicht zulassen, also dass er sich selber durch einen Rangnick-Transfer obsolet macht.
Ja,
also,
ja.
Das ist ja auch ein Machtmensch.
Ja, das ist halt die Frage, ist er Machtmensch? Er wirkt ja, also für viele wirkt er ja gar nicht so sehr.
Aber Schneider ist ja gekommen, da waren ja auch große Hoffnungen geknüpft. Jetzt haben wir ein Jahr mit David Wagner und ich glaube Schneider hinter uns auf Schalke.
0-0 Schneider.
So, und dann schafft er, genau, 0-0 Schneider.
0-0 Schneider.
Gegen Nihil Baxter, ey. Ja, und pass auf, und Schalke, um dann mal im Bild zu bleiben, befindet sich ja gerade im Wendekreis der Eidechse. Und man muss einfach sagen, nach dem Jahr, sie schaffen es, so viel Unruhe in diesen Verein zu bringen. Also, wenn du sowohl gegen die Bayern als auch gegen Werder Bremen 4 Spieler auf dem Platz hast, mit Uth, Rudi, Bentaleb und Fährmann, die schon aussortiert waren, denen du gesagt hast, und nicht durch die Blume, sondern ganz offen, hau ab, wir brauchen euch hier nicht mehr in diesem System. Ja. Der Trainer braucht euch nicht, wir finden, ihr helft Schalke nicht. Kommt zurück, ihr werdet Stammspieler. Also das funktioniert ja genauso wenig wie in Mainz die Sache jetzt mit Bayer Lorzer. Nach dem Streik machen wir einfach weiter wie bisher. Also das sind ja Dinge, das ist ja reinste Küchenpsychologie, die aber einfach stimmt. Das, wo du von außen zuguckst und sagst, wie soll das funktionieren, diese Eingliederung, wie soll das funktionieren? Das kann natürlich jetzt unter einem neuen Trainer nochmal sich wenden, aber vorher musst du da sagen, ey, wie könnt ihr das so machen? Dann werdet die los, guckt, dass ihr die anders unterbekommt. Und dann sagst du, ja gut, aber wahrscheinlich ist so einem Schneider, dann sind dann eben auch die Hände gebunden. Aber trotzdem muss man sagen, die Personalpolitik auf Schalke ist ja verheerend gewesen bisher.
Ja, das, und? Da gibt es, glaube ich, wenig
und das wenig ist ähnlich wie bei der Bild-Zeitung, es ist kein reines Wagner-Problem.
Aber jetzt mal ernsthaft, lass mich mal gerade gucken. Ich wage mal eine kühne These.
Oh, geil.
Kühne These. Die kühne These.
Also mit Uth, Bentaleb, Mascarell, Otschipka, Rudi, Fährmann, Sané, Nastasic.
Sahne.
Entschuldigung. Nastasic, Schöpf. Damit hält Rangnick auf jeden Fall die Klasse.
Ja, Benito Raman, Riesenstar bei Düsseldorf gewesen, hat man gedacht, den haben ganz andere Vereine haben wollen. Ja,
Absteigerkader ist es jetzt nicht.
Nee. So. Und glaube ich auch immer noch der viert- oder fünfteuerste der Liga, ne?
Ja, gut, das muss ja nichts heißen.
Also, naja, okay, stimmt. Ne? Entschuldige bitte.
Ja. Also jeder, der mal einen Ferrari hatte, weiß, dass viel Geld, was man bezahlt hat, nicht zwingend dafür sorgen muss, dass man...
Ibisevic haben wir
ja
auch noch.
Ibisevic, gut, da bin ich natürlich als Berliner immer noch traurig, muss ich jetzt sagen. Und auch nach dem Besuch im sehr leeren Olympiastadion, im Zweitliga, meiner Zeitreise in die zweite Liga am Freitag, sowohl von der Parkplatzsituation, ich habe unmittelbar vor den Olympischen Ringen geparkt und bin ins Stadion gelaufen. Drive-In-Stadion, 4000 Zuschauer, das hatte ich zuletzt gegen den SV Meppen. Und so haben sie dann aber auch gespielt.
Ja.
Nur muss ich sagen, Ibisevic fehlt, aber Ibisevic ist jetzt auch nicht der es rumreißt. Also man hat gesagt, bei Schalke, das war ja die Beobachtung des Spieltags, 10 Minuten, als dann Ibisevic kam, war so 10 Minuten Leben in der Bude, was ja auch nicht für den Restkader spricht, wenn der Älteste im Team auf den Platz kommen muss, damit mal ein Schub oder damit mal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. So, aber man muss trotzdem sagen, die Mannschaft, die dürfte eigentlich vom Potenzial nicht da unten stehen. Also rein von den Spielern her. Man hat ja auch gesehen, was ein Uth leisten kann, als er wieder zu Hause in Köln war. Es war einer der besten Spieler der Rückrunde. Ich glaube, 14 Torbeteiligung oder so beim ersten FC Köln. Und hier.
Er hat ja auch eine Art Torbeteiligung.
Ja, aber hier ist es das Problem von Leuten, dass sobald sie auf der Linie stehen, denken sie, sind Manuel Neuer? Also sowohl, er hat ja den Arm gehoben wie Neuer, und er muss ja in der Sekunde auch eine fast außerkörperliche Erfahrung gehabt haben, dass er dachte, er ist der Torwart. Weil wie kommst du denn sonst auf die Idee, als Feldspieler auf der Linie abseits zu reklamieren? Das ist unfassbar.
Ja. Eine gewisse Form der geistigen Abwesenheit, anders ist das ja alles nicht mehr zu erklären.
Das ist eine lustige Szene.
Ja, sehr lustig.
Wenn aber ich irgendwie die auch Szene.
Symptomatisch.
Ja, aber, Und jetzt ist, es gibt einen Lösungsansatz, der ist auch in einem Halbsatz beim Doppelpass gefallen. Den fand ich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt eh schon ein disziplinarisches Problem mit Ozan Kabak hast, weil Absicht oder nicht Absicht, der erst Augustinsson ummäht von der schlimmsten Kreisligasorte nur in den Körper und dann ausspuckt, während der noch am Boden liegt. Dann sagt er, klar, kannst du dir 27 mal die Wiederholung anschauen und sagen, okay, der hat daneben gerotzt, ja, so, der hat ihn nicht getroffen, ist kein Rijkaard. Ja, aber was denn bitte? Er spuckt ja trotzdem aus. Dann kannst du sagen, gut, die stehen unter, die sind im Tunnel, ja, das alte Oliver Kahn-Ding, und die kriegen es vielleicht gar nicht mit. Und hinterher, ich habe die Bilder gesehen und natürlich große Reue und Entschuldigung im Internet, kennen wir ja auch alles schon vom HSV. Aber du kannst doch jetzt sagen, pass auf, das ist zwar unser größtes Talent, aber vor ein paar Wochen war Liverpool noch an dem dran. Vielleicht ist das sozusagen das Tafelsilber, was wir jetzt verscherben müssen, damit wir das Porzellan retten.
Tja. Du meinst, du verkaufst ihn aus disziplinarischen
Gründen? Nein, du hast jetzt die Möglichkeit, nein, überhaupt nicht, aber du hast eine Riesendiskussion. Wie lange wird der gesperrt? Was ist da los? Du könntest in dem Augenblick aber sagen, pass auf, das ist zwar unser bester Innenverteidiger, aber es ist auch der einzige, der ungefähr um die 40 Millionen bringen würde. Ja, nach heutigen Maßstäben, wo du dann sagen kannst, die 40 nehme ich und hol vielleicht die 2, 3 Planspieler, die ich brauche, zum Beispiel einen rechten Verteidiger, damit Rudi nicht rechter Verteidiger spielen muss, was er einfach nicht kann. Der ist auf der 6 ein guter Bundesligaspieler, aber eben auf der rechten Verteidigerposition eigentlich nicht vorgesehen, vor allen Dingen nicht bei einer Dreierkette, wenn er offensiv, also den kannst du in einer Viererkette als defensiven rechten Verteidiger einsetzen, zur Not, war er, glaube ich, auch früher mal, aber nicht als diesen Scharnier-Flügelspieler, der auch in die Offensive mit muss. Da fehlt ja einer. Und wenn du irgendwie Geld locker machen kannst, so sagen kannst, ey, die Kabak-Millionen investieren wir jetzt noch, spätestens im Winter und holen davon 3, 4 Spieler, die uns weiterhelfen, dann wäre das ein guter Plan, weil dann hast du mit Nastasic und Stambouli immer noch eine Innenverteidigung, die auf Bundesliga-Niveau agieren könnte. Und was ist eigentlich mit Benedikt Höwedes?
Tja.
Nein, es ist schwierig. Und ich glaube, das große Problem ist ja nicht nur der leere Geldspeicher, sondern eben auch, und das hat sich am Wochenende auch offenbart, der große Ballast der Historie. Also wenn es immer gleich wieder so aus dem Assauer Gedächtnis, also überhaupt dieses alte Schalke, wenn das sofort beschworen wird, wenn die Leute reflexartig nach Peter Neururer rufen, nach Huub Stevens oder nach Ralf Rangnick,
das ist doch,
wenn du dich davon nicht schaffst zu emanzipieren. Also das ist ja wirklich, das sind die drei Namen, die man da hat. Und als nächstes sagt man dann, ja, der Anderbrügge, nee, was haben sie gesagt? Mike Büskens und Wilmots, wo ich sage, das ist noch die progressivste Lösung, wenn du die Eurofighter zurückholst. Und da muss man aber sagen, was ist mit Yves Eigenrauch und Johan de Kock?
So.
Ja? So, und Olaf Thon, der danach auch bei Sport1 noch rumsaß und sich Sorgen macht um seinen S04.
Ist Olaf Thon der Uwe Seeler von Schalke? Ja.
Wusstet ihr eigentlich, was ein bisschen interessant ist oder vielleicht sogar auch merkwürdig. Also, dass man Menschen ein Etikett anhängen kann. Also, David Wagner beispielsweise gilt ja als Trainertalent und als irgendwie, weil er ja der Trauzeuge von Jürgen Klopp ist.
Der Sohn eines sardischen Eisenbiegers.
So, schon deshalb ist er natürlich ein Top-Trainer. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber irgendjemand hat es am Wochenende mal der in die Community reingespült. Punkteschnitt. Als Trainer der U19 von Hoffenheim 1,27, U17 Hoffenheim 1,27, zweite Mannschaft von Borussia Dortmund 1,33, Huddersfield Town 1,23 und jetzt Schalke 04 1,20.
Ach was,
guck so. Mal. Ja. Da stehst du dann da und denkst, also Grüße an den, der es geschrieben hat. Ja. Sorry, dass ich jetzt den Namen nicht drauf habe, weil eigentlich müssen wir ihn voll abfeiern dafür.
Ja, ja.
Weil das
Micky war das. Micky Beisenherz.
Ich war das, wieder mal. Ja. Wieder mal. Ja. Ja, aber ich werde ja gar nicht mehr erwähnt.
Ja. Da musst du schon verzweifelt Texte für die Bahn schreiben, damit dein Name übrigens überhaupt irgendwo auftaucht.
Genau, so ist es.
Ja, aber interessant, oder?
Ja, total.
So, man hat ja gedacht irgendwie, das ist der Heilsbringer, der Wundertrainer nach Tedesco, der nächste Wundertrainer bei Schalke.
Ja. Ja, spannend.
Ja, total also spannend.
Rangnick hatte ja, glaube ich, einen über 2-Punkte-Schnitt bei Schalke, ne?
Ja, Favre auch.
Lang. Guck mal, und vor allen Dingen, guck dir mal all die Trainer an, die als gescheitert gelten bei Schalke 04, Jens Keller und so. Da möchte ich mal den Punkteschnitt sehen.
Warte.
Also ich glaube, Jens Keller war der mit Abstand erfolgreichste, den die in den letzten 10 Jahren da hatten, glaube ich.
Ja. Oder halt ich fand diese Kabak-Szene, diese Sommerhaus der Stars-Szene, das war schon irre. Das ist ja eben auch symptomatisch. Also ja,
es ist halt Kabak
Ausdruck
tiefer Hilflosigkeit, ne?
Zwei Randaspekte. Was mich sehr geärgert hat, ist, dass
1,63.
Okay, das ist schon mal besser. Was mich sehr geärgert hat, dass die Schalker Niklas Füllkrug 3 Tore ermöglicht haben, weil damit Tür und Tor geöffnet waren für die schlimmsten Überschriften des Wochenendes. Ja. Also Füllkrug schenkt Werder ein, aus allen Füllkrügen etc. Das war alles auf dem Index. Aber wir haben noch gesprochen über Gamer Brother, der ja irgendwie 500 oder 1000 oder mehrere 1000 Euro auf den Bremern angeboten hat, damit sie David Wagner sozusagen vom Platz fegen. Das hat ja geklappt. Und der hat irgendwie auch Niklas Füllkrug dann persönlich gedankt. Das habe ich auch noch gesehen am Wochenende. Also, Internet wirkt.
Aber ja? An Niklas Füllkrug sehen wir, was Werder Bremen in der letzten Saison gefehlt hat. Er hat nämlich 7 der letzten 9 Tore für Bremen geschossen. Und wenn man weiß, dass er in der fast kompletten Saison eben verletzt gewesen ist, dann ist er, glaube ich, in der letzten Saison auch gesagt worden bei Werder, ne, das wäre eigentlich unser Königstransfer gewesen.
Genau.
Und jetzt sieht man, obwohl er immer noch nicht über die volle Distanz geht, obwohl er immer noch nicht Luft hat für 90 Minuten, oder das weiß ich gar nicht, ob er keine Luft hat für 90 Minuten, aber er zumindest eben weiter behutsam aufgebaut wird, macht er einfach mal 3 Buden. Gut, gegen Schalke, aber
Selbst da musst du das erstmal machen.
Was ich dich übrigens fragen wollte, Lukas, ich war ja auch am Wochenende im Stadion vor 2226 Zuschauern am Millerntor.
Oh, ja.
Restlos ausverkauft, das Stadion. Wie war denn dein Stadiongefühl?
Ach, es war schön, dabei gewesen zu sein, weil sowas, glaube ich, in der Form, also vielleicht nicht mehr stattfindet. Also man weiß ja einfach nicht, wie sich entwickelt. Das habe ich gesagt, das möchte ich mir einmal angucken, weil ich ja wirklich, ich kenne ja noch die Hertha BSC-Zeiten, wie ich ja gesagt habe, gegen Meppen waren 6.000, so, wo man wirklich unter sich war. Und das war auch so ein bisschen, es war ein sehr trotziges Gefühl am Eingang, weil so, und auch sehr familiäres Gefühl. Und man konnte sich, und das ist komplett irre, also die beiden grimmigen Rentner, der eine saß bei uns in der Kurve, der andere in der Ostkurve, konnten sich gegenseitig anstacheln, weil sie sich hörten. Also man hörte unten Niklas Stark und oben immer der andere, der sagte, Hertha BSC, laufen! Und der andere, genau! So.
Also darf ich mal fragen, wie seid ihr eigentlich an die Karten gekommen? Sowohl
ich habe mir die gekauft.
Ja, aber bei
du hast also, dir die Karten eine gekauft.
Eine habe
völliges ich Entsetzen bei Mike Nöcker. Man kann Karten kaufen, einfach so. Nein, naja, aber jetzt mal wirklich, weil das ist ja halt einfach nur ein Zehntel quasi der Leute, die da im Stadion sind. Wie kann denn das sein? Also wieso kommt ihr da an die Karten ran? Sowohl du als
auch Podcast-Promi.
Also also zum einen hatte ich über einen offiziellen Kontakt angefragt, aber zum anderen war dann auch, dann habe ich halt gesagt, sag mal, ich bräuchte aber eine zweite Karte. Und dann hieß es, ja, aber du kannst du doch normal kaufen, weil es läuft schleppend, viele Leute wollen gar nicht ins Stadion.
Okay.
Also selbst die 4.000 war bis Ende nicht klar, ob sie die überhaupt loswerden. Weil
fühlt es sich so ein bisschen an wie 1995 wahrscheinlich da im Olympiastadion.
Das ist keiner rein.
Ja, sag ich doch gegen Meppen.
Ich war akkreditiert, um deine Frage zu beantworten. Ich war akkreditiert.
Ja. Ja, bist du da auch bei St. Pauli.
Ja. Ja.
Genau. Aber es war interessant. Gab ja auch von Dimitri Kapellmann in der aktuellen Zeit, gibt's einen Text, der war bei dem ersten Heimspiel von Frankfurt gegen Bielefeld. Und es ist komplett obskur. Also weil natürlich eine Kurve, in der in der immer 2 Plätze frei sind zu den anderen, keine Kurve ist. Ja. Das heißt, die Stimmung, du hörtest die Fans, aber es übertrug sich nicht auf das Spiel von Hertha BSC in positiver Art und Weise. Und man merkte auch nicht, dass die Gästefans fehlten. weil Eintracht Frankfurt trotzdem die bessere Mannschaft war. Was man natürlich merkte, war, dass die Gästefans fehlten, weil kaum Stimmung war. Also, ja. Die waren ja auch beim DFB-Pokalfinale zweimal mit Frankfurter Beteiligung. Erinnert euch, was die losmachen, wenn die da sind. Und was die in Europa auch im Stadion und bei den Heimspielen veranstalten. Also, das fehlt schon. Sozusagen, es gibt nicht mehr dieses Call and Response. Also, ganz wichtig für eine Kurve ist ja die andere Kurve. Ja. Du musst dich ja mit jemandem hochschaukeln. Also, wenn du die ganze Zeit brüllst, scheiß Eintracht Frankfurt, und es interessiert niemanden, dann kannst du es halt eben auch gleich sein lassen. Ja. Und den Frankfurtern war es eh egal, weil Adi Hütter einfach das Team sensationell eingestellt hatte auf Hertha BSC. Es wirkte 90 Minuten lang, als hätten die 5 Mann mehr auf dem Platz. Und dann ist es eben auch, und dann kennst du das Berliner Publikum auch, dann wird ab der 70. gepfiffen und in der 75. waren von den 4.000 auch nur noch 3.000 da.
Aber witzig auf jeden Fall, dass jeder das Stadion mal anrufen darf, ne? Also ansingen darf. Jeder, der Lust hat, kann das Stadion kurz mal ansingen. Es reagiert auch sofort. Also es ist sehr witzig, also die haben auch Lust zu singen. Aber es braucht dann halt immer einen, der kurz den Impuls gibt. Und anders als früher, wo du dafür halt Kapos hast, kann das jetzt in dieser Situation einfach jeder machen. Das ist irgendwie ganz nett. Übrigens, ganz interessant auch, neben mir stand das Gesundheitsamt. Und die haben immer sehr genau geguckt, weil du ja alle.
Aber Mike, das ist bei dir ja schon seit den späten 90ern so, ne? Sie erinnern sich vielleicht nicht an diesen Hamburger Skandal. Wir alle hier in Hamburg erinnern uns sehr gut an seitdem gibt es ja in Hamburg, im Großraum Hamburg, gibt es ja die Lex Nöcker. Deswegen ist immer jemand vom Gesundheitsamt dabei, wenn Mike Nöcker sich in der Öffentlichkeit bewegt. Aber das ist vielleicht auch zu privat.
Ich hätte jetzt eine sehr interessante Geschichte erzählt. Ihr könnt mich mal ganz gemütlich
erzählen. Nein, bitte erzählen. Man muss auch bei so einem Stadionerlebnis Abstriche machen.
So. Das Gesundheitsamt stand.
Wir müssen, was machen wir mit Dortmund? Wie kriegen wir Winner-Mentalität in diese Mannschaft? Es kann doch nicht sein, dass es immer gegen die Kleinen, es wird schon wieder eine Saison sein, wo die Bayern schwer in Tritt kommen,
genau.
Punkte lassen werden.
Das ist richtig.
Und am Ende
werden
sie wieder Meister.
Genau.
Weil in Dortmund alle zu doof sind, dieses Momentum zu nutzen und dann auch mal ins Ziel zu retten.
Genau. So. Und es wird höchstwahrscheinlich nicht über Leute wie Bellingham oder Moukoko oder Reyna laufen, dass man dann in der entscheidenden Phase eines Spiels sagt, so, wir reißen uns jetzt mal zusammen, Freunde. Nee.
Du wirst sehen, gegen spielende Mannschaften wie Gladbach oder auch zum Beispiel Leipzig, Leverkusen, auch Hertha, große Befürchtung, werden die sich in den Rausch spielen. Und wenn du ihnen die Räume lässt, es wird viele Heimspiele geben, wo sie 4, 5 oder auch 6 Tore schießen.
Ja.
Und dann wird es ganz viele Auswärtsspiele geben. Union, jetzt wie in Augsburg, Bielefeld auch übrigens, Westfalen-Derby dann, wo die Dortmunder, glaube ich, Punkte lassen. Das Ganze einfach, also es wird spektakulär. Und es wird wieder, wie wenn man das Marcel Reif, glaube ich, vor der Saison gesagt hat, es wird ein guter zweiter oder dritter Platz.
Genau.
Ja, und da muss man gucken, ob man Hoffenheim und Augsburg noch oben abfängt.
Übrigens, Arminia, weil du es sagst, ne, Gratulation, der erste Dreier seit Jahren in Bielefeld. Mhm. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe da eine Information von meinem Freund Max bekommen, ist Arminia Bielefeld der einzige ungeschlagene Bundesligist in dieser Saison. Also tatsächlich, in diesem Jahr.
Weil die in der zweiten Liga auch alles weggeputzt haben.
So.
Ja, aber das ist doch hervorragend. Und vor allen Dingen, sie haben den ersten Torschützen der Bundesliga-Geschichte von den Färöerinseln.
Ja, ja, ja.
Es gibt keine Kleinen mehr im Weltfußball.
So,
das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und noch geiler, Stefan Ortega, der Torwart von Arminia Bielefeld, hat jetzt in jeder Saison, in der er für Bielefeld gespielt hat, mindestens ein Tor vorbereitet.
Ich finde, Stefan Ortega, das klingt so, als hätte so eine Laientheatergruppe in Ostwestfalen versucht, Narcos nachzuspielen. So, ich bin jetzt hier der Drogenkingpin. Wie heißt du denn? Ja, ich heiße Stefan Ortega. Ne? Und da vorne sind meine Handlanger. Hector Oslowski und und Jesus Schlüter.
Aber bitte, macht ihr doch alle weiter. Stefan Ortega, bitte.
Wobei in Ostwestfalen die Namen müssten schlimmer sein. Also Jesus Piepenbrink oder
ja,
irgendwie sowas.
Ja, oder genau. Jesus Schulte Osterloh. So, mein Name ist, ich bin Drogen-Gingbin. Mein Name ist Jesus Schulte Osterloh.
Oh Gott. Aber wo wir schon gerade bei super Bundesliga-Namen sind, Mateo Klimovic hat getroffen.
Ja, geil.
Für den VfB Stuttgart, der Sohn
ja,
von seinem Vater. Nee, von Diego Klimovic.
Diego Armando.
Diego Armando.
Ja, auch so ein geiler Name. Einer meiner absoluten Lieblings-Bundesliga-Namen ever. Diego Armando Klimovic.
Und ich wollte noch was vorbereiten.
Bitte.
Ja, und hab's jetzt nicht getan. Und guck mal, ob wir in den letzten zwei Minuten es noch gemeinsam als Schwarmintelligenz, wir drei, es schaffen, alle neun zusammenzubringen. Es gibt im Moment 9 Fußballer in der Bundesliga, deren Vater auch schon in der Bundesliga gespielt hat.
Köpke, Klinsmann.
Klinsmann ist in St. Gallen.
Ach, scheiße. Ja, brauche ich mit Philipp Max ja nicht mehr um die Ecke zu kommen.
Die sind alle weg. Keiner davon ist es, glaube ich, im Moment. Also da können die 9. Die User helfen.
Ja.
Ich hatte mir das...
Ja, Rainer, ne? Rainer,
klar. Na, Rainer auf jeden Fall, genau.
Ja, dann...
Rainer.
Warte mal.
Versuch's doch mal.
Rainer. Er bringt mich durcheinander.
Entschuldigung.
So.
Ja, dann, er bringt dich wirklich durcheinander,
ja,
ne?
Ja, warte mal, ich scanne gerade die einzelnen Vereine ab, aber da wird's schon echt dünn.
So, pass auf, also Rainer ist richtig.
Ja, dann...
Dann denk mal Werder Bremen und früher Borussia Dortmund.
Ich war
Leonardo Bittencourt.
Ach, Bittencourt, ich war jetzt schon bei
Frank, Franklin Bittencourt war nämlich einer von jenen, glaube ich.
Ja, von Cottbus.
Ja, auch einer von diesen Ausländern, die kein Deutsch verstanden haben und deshalb nicht wussten, was sie auf dem Platz zu tun haben.
Ja,
ja.
Stimmt natürlich überhaupt.
Und wann gestreikt wurde und weshalb.
Ja, und anders, wann, was überhaupt, versteht man ja
anders,
auch.
Anders als die Frau von Ede Geier, die er hier aufstellen wollte. Wenn ich da fällt, sag meiner Frau, da beim Eckstoß, hier, schau mal, der mit der 9, die müsste decken. Dann macht die das.
Ja, vor allem, weißt du, bei Ede Geier, dass das so lange gebraucht hat, bis man da diese Stasi-Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ne? Um mal noch ein bisschen,
um mal den
Mike Nöcker zu bringen, letzten zwei Minuten Stasi-Vergangenheit von Ede Geier, der ja für die Stasi seine eigenen Nationalspieler ausspioniert hat und mit unter dem Namen I.M. Jahn.
Ja, aber ist ja dann.
Der Turnvater quasi.
Hat er ja wenigstens gute Arbeit geleistet. Ne?
So, dann, jetzt richtig schon, der schöne Bruno vom Eintracht Frankfurt hat auch 2 Söhne in der Bundesliga.
Ach so, Ramon Hübner und...
Florian, der ist auch einer aus deiner Laienspiel. Ja. Ich bin Ramon Hübner, guten Tag. Ja, ich bin hier Drogenkurier.
Ja.
So, wie der Drogenkurier titelt, Florian Hübner und Benjamin Hübner.
Ja.
Felix Klaus hat
von Klaus
auch einen
und
Vater.
Klaus an der Nordseeküste? Nee,
ja. Fred Klaus.
Ach ja, bitte. Fred Klaus.
Leroy Sané hat ja schon Suleiman Sané.
Ja, ist ja.
Ja, der ja übrigens auch, ist total geil. Zusatz bei Suleiman Sané ist immer, der hat doch auch schon mit Jogi Löw gespielt. Ist immer. Der hat doch mit Jogi Löw gespielt. Wenn das dann erklärt wird, wie das Verhältnis von Jogi Löw zu Leroy Sané ist. Aber dessen Vater hat doch schon mit Jogi Löw gespielt.
Ja.
Dann haben wir noch Harald Kohr und Dominik Kohr.
Ah.
Ja,
ja.
Ich merke, es nimmt euch total mit. Es ist so, wie wenn Tommy Schmidt aus der Bravo vorliest.
Ja, hardcore.
Patrick Weiser und Mitchell Weiser.
Ja, gut, klar. Ja.
Und eben die Klimovic.
Ah, ja. Ja, ich muss zu sagen, ich bin
Top-Geschichte.
Bin unterwältigt.
Ja, aber ich
bin heillos unterwältigt.
Ich dachte auch, pass auf, als ich es mir rausgesucht habe, dachte ich, ausknallt richtig.
Ja.
Hat nicht so ganz funktioniert.
Ja.
Noch
da kommen so Namen wie Marcello Brehme oder was ich, Brian Völler oder
ja,
so.
Ja, aber da muss man doch sagen, wo sind die Gaudinos, wo ist der Gaudino-Sohn hin, wo ist der Scholl-Sohn hin? Die waren doch mal alle kurz davor, die Bundesliga auch im Sturm zu erobern, hat irgendwie nicht geklappt. Eine Sache noch.
Und wo ist der Sigurd Windsohn, ne? Ist ja auch. Ja, es war ja auch großer
Vater, ey. Aber eine Sache noch, was ich gelernt habe, noch letzte Lektion aus dem Doppelpass. Ich wäre, glaube ich, manchmal gerne Stefan Effenberg, weil das ist, als würde man Urlaub in den 90ern machen.
Ja.
Vor MeToo, vor Twitter, vor allem völlig unbeeindruckt. Du musst nur sagen, ich kann hier über den Fußball reden, weil ich habe ja selbst genau. höchstklassig gespielt.
Ja.
Dann musst du die junge Kollegin, die eingeladen ist,
ja.
dauernd auslachen, wenn sie einen sehr sinnvollen Satz spricht.
Das ist richtig.
Und dann musst du einfach noch dein alkoholfreies Klausthaler oder was das da ist trinken und dann gehst du wieder. Also ich glaube, das kann auch sehr entspannt sein. Und wenn nicht, genau, ja. wenn nicht Oktoberfest gerade ist und du von deiner Gattin verschlungen wirst oder deine Gattin verschlingst, sitzt du halt im Doppelpass und machst ganz ähnliche Dinge.
Machst du auch einfach dein persönliches Käferzelt, ne?
Also ich glaube, ja, eben, das habe ich nämlich gedacht, ne? Aber anders als der David Wagner, hat der Doppelpass wenigstens eine Lobby.
Aber er hat ja im Grunde genommen war jetzt an diesem Wochenende war ja durch die Beteiligung von DJ Menstruationstasse war das ja das Schäferzelt, ne? So.
und die junge, hast du junge Dame im
junge Doppel- Kollegin,
junge Kollegin.
Junge Kollegin.
Ja.
Die heißt übrigens Mara Pfeiffer.
Ja, und hat da doch einen super Job gemacht.
Ja, hat einen super Job gemacht
und hat Mainz 05 Krimi geschrieben, wollte ich kurz sagen.
Und hat einen Podcast, der heißt nämlich Früh, Frauen reden über Fußball. So, kann man an dieser Stelle ja auch mal sagen
Total.
Und mal aufklären.
Ja, richtig.
So. Das war die einzige mit einer dezidierten Analyse zu Mainz 05, die wirklich auch was wusste und musste sich dann aber in den Sätzen, wenn sie über Stuttgart und Mainz und so sprach, wirklich so im Off auslachen lassen von Stefan Effenberg. Ich fand das unmöglich.
Ja.
Ja. Das ist halt
Also anlachen, auslachen, so von diesen Ja, das lassen wir jetzt mal zu.
Ja, ja.
Aber so richtig weiß ich nicht, was die Alte jetzt hier will. Also so kam mir das vor. Ich fand das unangenehm. Also, ja. weil sie wirklich echt da eine gute Stimme reingebracht hat. Und das ist irgendwie, das wird dann zwar ausprobiert, aber richtig angenommen wird's ja nicht.
Ja, Effenberg fand das wahrscheinlich auch unangenehm, weil einfach die Gegenwart ihm so ein bisschen heftig auf die Fußmatte geschwappt ist. Aber ich fürchte auch für Effenberg, das wird in Zukunft nicht weniger werden.
Ich finde aber im Grundsatz überhaupt, dass die dass solche Menschen in den Doppelpass
Du meinst Frauen?
Nein, das ist überhaupt
so jüngere, genau.
Genau, das ist einfach andere.
Max Jakob Ost zum Beispiel.
Danke. Genau, ja. So, vielen Dank, dass du ja. mich
dass
erst.
Dass man mal nicht immer nur auf die alten Stars, dass man nicht immer auf die alten Stars setzt, sondern auch mal auf die Gender-Sternchen.
So ist Micky übrigens. Erst werde ich am Nasenring durch die Arena gezogen. Oh, ja?
Genau.
Obwohl ich was völlig Normales sagen wollte.
Richtig.
Und dann aber vielen Dank, sagst du genau das, was ich sagen wollte. Richtig. Ich finde das nämlich auch, dass das einfach frisch ist, dass das jung ist. Das ist
eine enorme fachliche Belebung auch.
Ja, Max Jakob Ost ist auch eine gute junge Kollegin.
Diese Zusammenkunft auch von der gespielte Herrenwitz, den das ja immer auch gerne bei drei Weißbier gegeben hat, da im ja. Doppelpass. Ich finde das schön. Ich mag das.
Dass ja.
das
tut der Sendung auf jeden
Substanz
Fall sehr gut.
Bekommt. Ja, ja, sie bekommt ja. Substanz.
Ja. Ja.
Ist halt nicht mehr.
Es sei denn, ich bin da, dann fällt die Sendung ja, noch
aber
mehr.
Aber guck mal, der Berti kann auch nichts richtig machen. Wenn er über Wasser geht, sagen die Leute, guck mal, nicht mal schwimmen kann er.
Und trotzdem sind wir mit Benny Fuchs 94 Weltmeister geworden. Mit dem Nichtschwimmer, der Andi Breme, der Effe, der Thomas Berthold. Der wird jetzt die ganze Zeit immer durch den Dreck gezogen. Der Thomas Berthold, der ging damals voran. Der ist Querdenker. Der hat immer schon gesagt, ich lass mir hier die Meinung nicht von anderen. Und so sind wir 94 Weltmeister geworden, das wollte ich nur sagen.
Weißt du übrigens, was ich vermisst habe, ist, dass Dietmar Hopp solidarisch mit Karl-Heinz Rummenigge jetzt mal auf den Platz
Knall eins,
gegangen.
Knall 1! Knall 1!
Ja.
Ja, stimmt.
So eine solidarische Geste jetzt
stimmt,
hier.
Dass er jetzt die Hand von Rummenigge nimmt. Gerade ja. jetzt, wo der 65. Geburtstag so versaut wurde.
Ja.
ja.
Auch ja. nicht passiert.
Nee.
Ist übrigens sehr geil, wie holprig wir hier durch das Lob des Doppelpass uns hier schlawinert haben.
Ja und?
Haben wir richtig
gut reicht jetzt auch. Ja, ich schnauze voll.
Wieso? Ich wollte den ja nicht loben. Ich wollte ja massiv kritisieren.
So.
Ob der Besetzung.
Lieber Karl-Heinz, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir ganz toll. Wir wissen gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Und so weiter und so fort.
Heute Abend, we need to talk. Der interaktive Live-Talk.
Oh.
Bei Sport1 ja. mit dem großartigen Mike Nöcker als Moderator.
So.
Ja, eurem zukünftigen Lieblingsmoderator. Mit dabei Lukas Vogelsang.
Guten Tag.
Ihr macht hier euch schön, euer. Mich hat er noch nicht mal eingeladen, das Schwein.
Das stimmt überhaupt nicht.
Du hast mich nicht eingeladen.
Du bist jederzeit eingeladen.
Ja, nee, ach, jetzt.
Aber du kannst doch gar nicht um 22 Uhr, da bist du doch entweder Schreibst du noch eine kurze, noch einen Prolog hier für Late Night Berlin?
So, richtig, ja.
Oder machst du einen Podcast?
Ja, aber ich hätte mich gefreut, wenn man mich mal gefragt hätte. Aber ich bin ja überhaupt, ich spiele ja überhaupt gar keine Rolle mehr hier. Ich bin ja nur noch hier eure Handpuppe. Ne? Ich bin doch kaum besser als Herr Tinho. So sieht es
aus. Das soll ich Herr Tinho ist übrigens der Brasilianer, der Hertha, der am längsten dabei ist jetzt.
Wie ihr mich vorführt. Ne? Ekelhaft.
Ekelhaft.
Ich hab die Schnauze voll. Reicht jetzt.
Lukas Vogelsang, Manuel Thiele ist ein Podcaster und ist ein YouTuber, Entschuldigung, und Marcel Aburakia heute Abend 22 Uhr. We need to talk.
Das bringt den Leuten, also du weißt, dass die meisten Leute uns so über die Woche hören. Das bringt denen, glaube ich, dann relativ wenig. Aber ihr hättet es ja gucken können.
Nee, es ist 50-50 tatsächlich.
Ja, aber dann müssen Hälfte wir diesen Spagat heute? Doch auch zulassen. Das müssen wir einmal vorturnen. Also, hättet ihr schauen können, schaut das heute Abend. So. Shoutout.
Genau, Shoutout und sonst guckt einfach nächste Woche. Wenn ihr sagt, Mensch, 22 Uhr Sport 1, schalte ich mal ein. In diesem Sinne, achso, ich wollte ganz kurz noch eine Podcast-Umfrage, ganz kurz, wir brauchen nämlich eure Hilfe, weil ihr ja wisst, dass der Podcast-Markt immer mehr wächst, immer weiter wächst und auch versucht jetzt mal genau zu wissen, irgendwie, was ist das eigentlich, wer bist du eigentlich, du, der Podcast-Hörer da draußen, wäre es total schön, wenn du uns 5 Minuten deiner Zeit schenkst, also das, was wir hier jetzt gerade über eine Stunde gemacht haben, plus 5 Minuten, alles ist anonym, aber es gibt eine kurze Umfrage unter podcastumfrage.com, unter allen Teilnehmern werden 2 Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro in 500 Online-Shops von Spotify und so weiter und so fort einlösbar verlost. Also das Ganze, wenn ihr Lust habt, nehmt dran teil und beantwortet ein paar Fragen zum Thema Podcast unter podcastumfrage.com.
Das ist wie diese Radiowerbung, wenn Sie sagen, wenn in der nächsten Zeit bei Ihnen das Telefon klingelt, legen Sie nicht sofort auf. Wir machen eine Umfrage zum Radiokonsum.
So
das
ist
das. Das ist das Gleiche. Nur im Radio kann man nichts gewinnen. Das ist hier Radio 2.0. Das ist einfach die bessere Alternative. Und so, es gibt diese Woche, ganz kurz, pass auf, die meisten Leute haben abgeschaltet, deswegen ist es auch egal, wir können jetzt noch 20 Minuten weitermachen. Wir haben ab jetzt klassische Narrenfreiheit. Diese Woche, die neue Zeitlupe, diesmal geht es um Christoph Daum und das Kokain. Der Linienrichter. Ich freue mich schon aufs Schreiben.
Hatte Christoph Daum, hatte der ein Problem damit?
Weiß ich nicht. Er hatte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Zeug so rein war wie sein Gewissen.
Fußballmml.de, dort einfach für den Newsletter mit einer E-Mail registrieren und dann bekommt ihr sie donnerstags morgens so gegen 8 Uhr Freihaus in euer Postfach im E-Mail eures Vertrauens geliefert.
Ich freue mich auf deine Sternkolumne. Bin raus.
Ich freue mich auf deinen Podcast hier mit Apokalypse und Filterkaffee. Und machst du das mit dem Polak? Machst du das noch?
Ich mach das noch, natürlich. Ja. Klar. Ja. Aber wenn ich dann mal in Berlin bin, sage ich Micky nie Bescheid.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.